Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Es ist der 34. Jahrestag der Deutschen Einheit, der da heute gefeiert wird. Wobei zum Feiern ist vielen so gar nicht zumute bei all den Problemen, die unser Land, bei all den Problemen, die die ganze Welt im Moment im Atem halten. Kriege, Klimawandel, Migration, Kriminalität, Rezessionsängste und dann ist da noch diese Ehekrise zwischen Ost und West, wo es doch diese Unterscheidung Ost und West nach einem Dritteljahrhundert gar nicht mehr geben sollte. Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse hat den innerdeutschen Beziehungsstatus heute Mittag in unserem Programm so beschrieben.
Zu einer glücklichen Ehe gehört ja offensichtlich auch immer Phasen, wo es nicht so gut läuft. Auch in einer glücklichen Ehe wird gestritten. Man ist nicht derselben Meinung. Da sind ja zwei verheiratet, die nicht miteinander identisch sind, sondern die ungleich sind, die unterschiedliche Interessen haben, eine unterschiedliche Biografie mit in die Ehe eingebracht haben. Und auch eine glückliche Ehe ist nicht immer fort Honeymoon. Wer sich das eingebildet hat vor 35, vor 34 Jahren, der ist damals einer gefährlichen Illusion aufgesessen. Und die Enttäuschung über die damaligen Erwartungen und manche, die an Wunder glauben wollten oder Wunder versprochen haben, diese Enttäuschung durchziehen das Land und zumal Ostdeutschland in Wellen immer wieder. Und wir erleben jetzt gerade wieder mal eine Welle.
Wir berichten gleich ausführlich von den zentralen Feiern in Schwerin. Aber wir sind auch bei den anderen Krisen, den internationalen, die unseren hausgemachten Ehekrach bei Lichte betrachtet so marginal aussehen lassen. Wir sind mit dem neuen NATO-Generalsekretär Rutte in Kiew bei seinem quasi Antrittsbesuch und wir sind im Nahen Osten, wo die Fronten Israels immer weiter werden. Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten. Vor diesem Hintergrund ist der Wunsch nach Frieden nachvollziehbar. Die meisten von uns dürften ihn hegen, aber die Vorstellungen vom Weg dahin, die gehen doch weit auseinander. In Berlin hat heute das Bündnis Nie wieder Krieg demonstriert. Auch dort haben wir einen Reporter. Außerdem sind heute die Träger des alternativen Nobelpreises bekannt gegeben worden, darunter auch ein palästinensischer Friedensaktivist. Das und mehr in den kommenden 30 Minuten. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Auch knapp 35 Jahre nach dem Mauerfall, genau 34 nach der Wiedervereinigung, ist die deutsch-deutsche Einheit für viele noch nicht vollendet. Vielleicht ist damals die Zeit zwischen Verlobung und Hochzeit, um das Bild der Ehe nochmal aufzunehmen, einfach zu kurz gewesen. Den Unmut, den Frust, den bekommen die etablierten, die demokratischen Parteien im Osten des Landes immer wieder auf den Stimmzetteln zu spüren. Etliche Menschen dort sind mit der aktuellen Situation, mit der Politik unzufrieden, wünschen sich teils sogar die DDR zurück oder fraternisieren lieber mit Putin-Russland als mit freiheitlich-demokratischen Werten. In dieser aufgeheizten Stimmung ist heute trotzdem der Wiedervereinigung gedacht worden. In Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin. Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann war dabei.
Während sich schon seit dem Vormittag fast an jeder Ecke der Schweriner Altstadt Menschentrauben um Straßenmusiker bilden, die von Shanty-Punk über Drehorgelrock bis Elektrobeat alles Mögliche im Gepäck haben, eröffnet mittags die Mecklenburgische Staatskapelle im Staatstheater zu Schwerin den zentralen Festakt auf klassische Weise. Rund 450 geladene Gäste lauschen der Musik, unter ihnen die Spitzen der fünf Verfassungsorgane des Bundes, von Bundespräsident Steinmeier bis Verfassungsgerichtspräsident Habart. Auch dabei etliche Bundesminister, Ministerpräsidenten, Fraktionschefs der Parlamente, Altkanzler Gerhard Schröder, Altbundespräsident Gauck, Vertreter von Wirtschaft, Kirchenverbänden und in den hinteren Reihen jeweils 4 bis 5 ehrenamtlich engagierte Bürger pro Bundesland. Nicht dabei Bundeskanzlerin AD Angela Merkel. Weil Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr den Vorsitz im Bundesrat innehat, ist es Ausrichter der zentralen Einheitsfeierlichkeiten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig lässt es sich in ihrer Begrüßungsrede nicht nehmen, auf die Schönheiten des Nordostens hinzuweisen. Auch auf den Stolz der Menschen, auf die friedliche Revolution im Herbst 1989 und darauf, dass vielen von ihnen seit dem Beitritt der heute vor 34 Jahren neu gegründeten 5 Bundesländer zum Geltungsbereich des Grundgesetzes viel Gutes passiert ist. Allerdings, so die Bundesratspräsidentin,
für die meisten Menschen in den westdeutschen Ländern ändert die deutsche Einheit nicht viel. Aber für uns Menschen in Ostdeutschland, für unsere Familien, veränderte sich hingegen fast alles. Und es ist nachvollziehbar, dass die Sorge, das Erreichte könne wieder verloren gehen, in Ostdeutschland ausgeprägter ist. Über diese Unterschiede sind wir in der Vergangenheit zu oft hinweggegangen. Und das muss sich ändern. Der Osten muss stärker wahrnehmbar sein. In Debatten genauso wie in Führungspositionen, in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Diesen Gedanken nahm Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner anschließenden Rede auf. Auch er stellte fest, dass es im Osten kein DAX-Unternehmen gebe, dass immer noch zu wenig Ostdeutsche in Führungspositionen von Wirtschaft, Politik, Forschung und Lehre seien. Es blieb unklar, an wen sich dieser Hinweis richtet. Andererseits blieb wenig Raum für Lamoyanz. So sagte Scholz, der in einem Bürgerdialog in Schwerin seinen Willen bekräftigt hatte, die SPD in den nächsten Bundestagswahlkampf zu führen und zu gewinnen, er halte es mit dem ostdeutschen Soziologen Mau, der in einem kürzlich erschienenen Buch die These vertritt, dass es eine vollständige Gleichheit von Ost- und Westdeutschland nie geben werde.
Diese Vorstellung hilft uns im vereinten Deutschland tatsächlich nicht mehr weiter. Sie sorgt nur für Verbitterung und Frust, weil sie gar nicht erreichbar oder auch so erstrebenswert ist. Sie wird der enormen Vielfalt innerhalb Ostdeutschlands und innerhalb Westdeutschlands überhaupt nicht gerecht. Unsere innere Vielfalt ist kein Defizit, sie ist eine besondere Stärke unseres Landes.
Der Festakt wurde live übertragen und war deshalb auch auf großen Videoleinwänden vor dem Staatstheater zu verfolgen. Auch dieses Ehepaar, das bis 1993 in Mecklenburg-Vorpommern gelebt hat und dann, weil es plötzlich keine Arbeit mehr gab, nach Schleswig-Holstein rübermachte, hörte aufmerksam zu. Was heute vor 34 Jahren passiert sei, habe ihr Leben letztlich positiv verändert. Aber
auch wenn wir heute von der Vereinigung reden, aber damals war es eine Übernahme. Und da wurden viele Wunden aufgerissen und auch eine gewisse Arroganz. Die hat sich gegeben. Mhm. Aber ich glaube, das ist so eingefressen. Deshalb hat man heute diese Nostalgie in einigen, bei vielen Menschen.
Ich finde, die Frau Schwesig hat es heute in ihrer Rede ganz gut hervorgebracht, dass eigentlich dieses Auseinanderdriften wieder da ist. Das war schon mal ganz anders. Und dass wir unbedingt dafür sorgen müssen, dass sich das wieder verändert. Gerade eben bei den Löhnen gibt es immer noch Unterschiede und vielen, vielen anderen Dingen auch. Und das kann eigentlich nicht sein nach so langer Zeit.
Noch bis in die Nacht hinein und am Freitag gehen die Feiern in Schwerin weiter. Für die Sicherheit sorgen tausende Beamte von Bundes- und Landespolizei.
Silke Hasselmann aus Schwerin. Gerade mal 2 Tage ist der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Amt und schon ist er zu Besuch in der Ukraine, obwohl die doch gar kein NATO-Mitglied ist. Aber sie hofft darauf, lieber heute als morgen dazustoßen zu können zum mächtigen Verteidigungsbündnis. Und Rutte soll dabei helfen. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Er ist erst seit dieser Woche im Amt und setzt daher allein schon mit seinem Besuch in Kiew ein Zeichen. In der Ukraine ist der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte kein Unbekannter. Es ist schon sein 5. Besuch in der ukrainischen Hauptstadt seit Beginn des russischen Angriffskriegs.
And it was important to me that I come to Ukraine.
Für mich war es wichtig, zu Beginn meines Mandats in die Ukraine zu reisen, um den Menschen in der Ukraine deutlich zu zeigen, dass die NATO an der Seite der Ukraine steht. In der Ukraine wird Rutte von vielen aufgrund seiner langjährigen Erfahrung geschätzt. Denn auch für den ehemaligen niederländischen Ministerpräsidenten habe der Krieg gegen die Ukraine schon 2014 begonnen, argumentieren viele Beobachter. Damals, vor 10 Jahren, schossen russische Truppen das Passagierflugzeug MH17 über der Ostukraine ab. 298 Menschen wurden dabei getötet, die meisten von ihnen niederländische Staatsbürger. Seine umfangreiche politische Erfahrung lässt mich hoffen, dass er in der Lage sein wird, die NATO zu konsolidieren. Denn in diesem See der weißen Schwäne gibt es auch ein hässliches Entlein wie Ungarn, mit dem man irgendwie Kontakt knüpfen oder Mechanismen Mechanismen finden muss, um seine Position bei der Unterstützung der Ukraine zu beeinflussen. Das sagt der politische Beobachter Ole Lisny im ukrainischen Fernsehen. Für die Ukraine hat eine schnelle NATO-Mitgliedschaft Priorität. Nur so könne sich das Land vor einem zukünftigen Angriff Russlands schützen, sind viele Menschen in der Ukraine überzeugt. Das betont auch Volodymyr Zelensky am Mittag auf einer Pressekonferenz. Bezüglich der NATO konzentrieren wir uns jetzt vor allem darauf, eine Einladung zu erhalten. Das ist ein sehr wichtiger Schritt und schwer zu erreichen. Wir konzentrieren uns auf das Ergebnis und werden alles tun, um es zu erreichen. Die Ukraine sei einer NATO-Mitgliedschaft noch nie so nah gewesen, betont Mark Rutte. Neben noch ausstehenden Reformen im ukrainischen Militär ist es aber vor allem der aktive Krieg mit Russland, der eine schnelle Aufnahme verhindert. Ich denke, der Tag wird kommen, an dem die Ukraine ein vollwertiges Mitglied der NATO sein wird. Und lassen Sie mich eines klar machen: Russland hat in dieser Frage kein Mitspracherecht und kein Veto. Der Weg der Ukraine in die NATO sei unumkehrbar, sagt Rutte. Der NATO-Generalsekretär bezieht sich damit auf die Abschlusserklärung des vergangenen NATO-Gipfels in Washington. Doch darin heißt es eben auch, eine Einladung der Ukraine sei möglich, wenn sich die Verbündeten einig sind. Doch diese Einigkeit gibt es aktuell nicht.
Es ist 18.21 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend in den Nahen Osten und damit gleich zu unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Herr Kitzler, heute lesen wir in den Agenturen, dass Israels Armee in der Region Beirut nach eigenen Angaben auch das Hauptquartier des Geheimdienstes der Hisbollah-Miliz angegriffen und getroffen hat. Was wissen Sie darüber?
Ja, das wurde von der israelischen Armee so verkündet. Da muss man natürlich auch immer gucken, ob das so stimmt. Aber es wurden Berichte und Bilder gezeigt von einem zerstörten Gebäude. Das ist ein Zeichen dafür, dass man in Beirut auch nicht mehr nur die Randbezirke in den Blick nimmt, sondern immer mehr auch in Richtung Zentrum der Stadt vorrückt und auch dort angreift. Das ist natürlich eine schlechte Nachricht für alle Menschen, die dort Schutz suchen. Denn es sind viele Menschen, Zehntausende, nach Beirut geflohen in der Hoffnung, dass sie dort sicher sind. Aber das ist jetzt nicht mehr so richtig der Fall.
Was ist denn überhaupt noch übrig von der Hisbollah nach all den Angriffen, die ja dem Vernehmen nach erfolgreich waren?
Naja, kommt drauf an. Es gibt Angriffe auf die Infrastruktur der Hisbollah, also Raketenwerfer und dergleichen. Die laufen ja im Prinzip schon seit fast einem Jahr. Israel fliegt fast täglich Angriffe im Libanon auf Ziele der Hisbollah. Aber trotzdem feuert sie immer noch Raketen ab. Wir haben heute auch den ganzen Tag Raketenalarm, vor allem im Norden des Landes, gehabt. Das zweite Thema, wo die Hisbollah getroffen wurde, ist an ihrer Führungsspitze. Da hat man tatsächlich wichtige Führungsfiguren bis hin zu Hassan Nasrallah, ja, dem Chef der Hisbollah, ausgeschaltet. Auch den Militärchef hat man getötet. Das ist natürlich ein Schlag und da sind auch jetzt, ist die Hisbollah sozusagen auch gefragt, sich wieder neu aufzustellen, aber es gibt kein Rekrutierungsproblem. Es gibt eine Menge auch Kämpfer der Hisbollah, die auch im Süden sind und die auch jetzt bereit sind, Israels Truppen, die da einmarschieren, Widerstand zu leisten und sie zu bekämpfen. Es gibt die ersten Berichte über getötete israelische Soldaten und über heftige Kampfhandlungen dort. Also da muss man mal gucken, wie die dann organisiert ablaufen. Das ist auf jeden Fall so, dass die Hisbollah längst noch nicht am Ende ist und auch nicht zu besiegen in der jetzigen Situation.
Diese Berichte über diese beiden getöteten libanesischen Soldaten, wohl durch Israels Armee, ist das nicht sehr kontraproduktiv, sich dann auch noch die Armee zum Feind zu machen aus israelischer Sicht?
Ich glaube schon, dass die nicht das direkte Ziel war eigentlich. Man versucht tatsächlich, die libanesische Armee rauszuhalten. Die Armee hat sich ja auch aus dem Süden eigentlich weitgehend zurückgezogen. Sie will nicht in diesen Krieg geraten, von dem auch Israel sagt, es ist ein Krieg Israels gegen die Hisbollah, nicht gegen die libanesische Armee. Das ist ja so passiert in einem Ort ganz im Süden des Libanon, wo man offenbar versucht hat, Menschen zu evakuieren. Und bei diesem Evakuierungskonvoi, der abgestimmt gewesen sein soll, auch mit der UNIFIL-Mission, also der Beobachtermission der Vereinten Nationen, ist dann eben dieser Konvoi von israelischen Soldaten beschossen worden und dabei hat es Tote gegeben. Die libanesische Armee hat dann zurückgeschossen, also, aber das ist noch nicht sozusagen der Beginn eines Einmischens und einer direkten Konfrontation. Das ist ein Zwischenfall, würde ich mal sagen. Und wir müssen natürlich aber genau beobachten, wie das weitergeht.
Wenn wir jetzt diesen Zwischenfall außer Acht lassen, wenn Sie die Feldzüge der Israelis im Gazastreifen gegen die Hamas und jetzt im Libanon gegen die Hisbollah vergleichen, könnte man da sagen, im Libanon, da gehen die Israelis gezielter vor, die sogenannten Kollateralschäden, die sind nicht ganz so hoch wie im Gazastreifen?
Ich glaube, das kann man noch gar nicht sagen. Es ist natürlich ein ganz anderes Gelände. Der Gazastreifen ist sehr, sehr dicht besiedelt. Das heißt, da ist die Gefahr natürlich von den Kollateralschäden, wie man sie zynisch nennt, also in Form von Hunderttausenden, also von Verletzten und tatsächlich auch vielen zivilen Opfern, ist natürlich größer. Im Libanon ist es weniger dicht besiedelt, das Gebiet. Viele Menschen sind auch dort geflohen, weil sie weg können. Aus dem Gazastreifen können die Menschen nicht weg. Wenn man die israelische Armee fragt oder sich deren Verlautbarungen anguckt, dann sind es immer sehr präzise Schläge. Aber wir haben in Gaza natürlich gesehen, dass die Zahl der Opfer dann wirklich hoch ist, dass auch Kinder, Minderjährige und Frauen getroffen werden. Und auch im Libanon scheint es so zu sein, dass es jetzt tatsächlich bei den Angriffen auch eine ganze Reihe von zivilen Opfern gibt. Also man muss, glaube ich, dieses Wort der präzisen Schläge tatsächlich mit Vorsicht genießen.
Gucken wir mal auf den Iran. US-Präsident Joe Biden hat heute erklärt, die Reaktion auf die Raketenangriffe auf Israel vom Dienstag, die erfolgten nicht an diesem Donnerstag, also heute. Und die US-Regierung spreche mit den Israelis darüber, was zu tun sei. Mit welchen Maßnahmen rechnen Sie denn und das bei welchem zeitlichen Horizont?
Also man geht hier davon aus, dass tatsächlich in den nächsten Tagen etwas passiert. Aber was da passiert, das ist wirklich schwer zu sagen. Auf jeden Fall rechnet man mit einem direkten Schlag im Iran. Ein Thema wäre tatsächlich ein Angriff auf die Atomanlagen im Iran. Da haben die USA gesagt, das halten sie für keine gute Idee. Ob dieser Druck von den USA oder dieses Veto, wenn es denn eines ist, tatsächlich auch wirkt, das muss man mal sehen. Man hat in den letzten Monaten gesehen, dass Israel tatsächlich auf Druck aus den USA, die ja eigentlich der wichtigste Verbündete sind, nicht so richtig reagiert. Zum Beispiel, wenn es darum geht, den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Möglich ist auch ein Angriff, der die Wirtschaft des Iran heftig treffen würde, zum Beispiel auf die Ölförderungs- und Gasproduktionsanlagen. Das wäre ein heftiger Schlag tatsächlich. Aber nicht auszuschließen ist auch tatsächlich ein Angriff auf ein Mitglied der Führungsriege im Iran, in Teheran. Das wäre natürlich eine große Eskalation, aber das würde so ein bisschen der Logik folgen, die Israels Armee in den letzten Monaten gefahren hat, mit direkten Schlägen, zum Beispiel gegen den Hamas-Chef Ismail Haniyeh in Teheran und die Tötung von tatsächlich Hassan Nasrallah, dem Chef der Hisbollah in Beirut.
Vielen Dank, Jan-Christoph Ketzler, live aus Tel Aviv für diese Einschätzungen. Viel Israel-Feindlichkeit, also im Nahen Osten, viel Israel-Feindlichkeit auch gerade wieder heute in Berlin. Da finden dann Friedensbewegte, Sarah Wagenknecht und Israel Hassa zusammen und demonstrieren gegen den Besatzungsterror, Völkermord, für die Solidarität mit den Menschen im Donbass und Gaza. Und das alles unter dem Motto, nie wieder Krieg. Dieter Nürnberger war für uns dabei.
Kein Zweifel, die meisten Teilnehmer, die unter dem Motto Nie wieder Krieg am Nachmittag zur Berliner Siegessäule zogen, protestierten gegen die Politik der Bundesregierung. Viele blaue Fahnen mit weißer Friedenstaube sind zu sehen, Pappschilder, die beispielsweise den Austritt Deutschlands aus der NATO fordern oder auch einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine und in Nahost. Ein breites Bündnis hat zur Großdemo aufgerufen, allen voran das Bündnis Sarah Wagenknecht. Hinzu kommen gewerkschaftliche und teils auch kirchliche Gruppen. Die Veranstalter sprechen am Nachmittag von mehr als 30.000 Teilnehmern, die Polizei von rund 10.000 Menschen. Und viele, die gekommen sind, haben einen klaren Standpunkt.
Wir sind hier, weil wir der Meinung sind, die gegenwärtige Rüstungspolitik und die Kriegspolitik, die von unserer Bundesregierung vollzogen wird, entspricht nicht meinen Wünschen und nicht meinen Vorstellungen von friedlicher und diplomatischer Politik.
Die deutsche Regierung tut für meine Begriffe viel zu wenig, um den Frieden zu befördern. Stattdessen werden die Gelder freigegeben für die Waffen, egal wohin in dieser Welt. Es ist immer das einfache Volk, was darunter leidet.
Das Bündnis, welches sich zur Friedensbewegung zählt, hat bundesweit mobilisiert. Gekommen ist beispielsweise auch ein Mann aus Norddeutschland. Er steht in einer Weste der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in der Kundgebung. Er sei besorgt über die gegenwärtige Weltlage. Die Bundesregierung habe zu wenig getan, um diplomatisch zu vermitteln.
Das kann ich so nicht mit unterstützen. Ich will, dass meine Kinder in Freiheit leben und in Sicherheit und dass sie nicht irgendwie an eine Front geschickt werden. Und ich will auch auf keinen Fall, dass eben 100 Milliarden ausgegeben werden für Militär und dann an anderer Stelle fehlen beim Sozialstaat. Und das ist ja das, was passiert. Tausende Menschen sterben und ja, wir schicken Waffen.
Doch auch die Gegenseite ist präsent auf dieser Großdemonstration. In der deutlichen Minderheit zwar, aber mit ukrainischen Fahnen gut sichtbar und auch lautstark.
Kein Platz für russisches Propaganda!
Die Polizei trennt die Gruppen durch Absperrgitter. Und doch bleibt mitunter auch Platz zum Diskutieren. Oft etwas hitzig, Meinung gegen Meinung.
Die sogenannte Friedensbewegung, in Anführungsstriche, die für die Befreiung Palästinas sind, Sarah Wagenknecht gegen die Bewaffnung Ukraine. Da kann man sich ausmalen, wo dann die Ukraine in den nächsten Monaten steht. Alles friedensbewegte Leute, die immer gegen Amerika schreien, immer gegen die sogenannte Aufrüstung in der Bundesrepublik, aber nie was zu Putin sagen.
Ich glaube, wir sind in einem Dilemma, weil das, was hier gefordert wird, ja am Ende darauf hinausläuft, dass man die Ukraine in Stich lässt. Und ich finde einfach ganz wichtig, dass wir uns klar werden, welchen Leuten wir da eigentlich hinterherlaufen.
Laut Polizeiangaben kam es zu keinen größeren Zwischenfällen, trotz mitunter gegensätzlicher Meinung.
Der Right Livelihood Award ist bei uns eher bekannt als alternativer Nobelpreis. Die prominentesten Preisträger bisher: Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, Whistleblower Edward Snowden und Klimaaktivistin Greta Thunberg. Heute sind die Preisträger für dieses Jahr bekannt gegeben worden. Sophie Donges.
Die ganze Welt kann heutzutage zuschauen, wie Kriege passieren. Dokumentiert werden schwere Kämpfe und Kriegsverbrechen durch Fotos, Videos und Berichte im Netz. Aufnahmen von Privatpersonen oder Filme von Überwachungskameras, all das sind wichtige Quellen für die Organisation Forensic Architecture. Das Kollektiv erstellt mit deren Hilfe 3D-Animationen und versucht so, Menschenrechtsverletzungen, staatliche Gewalt und Umweltverbrechen nachzuweisen. Eyal Weizmann hat die Organisation gegründet und sagte vor 2 Jahren im Interview mit den Tagesthemen: Wir nutzten spezielle Software für Umgebungen, um Verbrechen von Staaten aufzuklären. Wir versuchen, den Menschen vor Ort zu helfen, die unter Gewalt eines Staates leiden. Und wir wollen Staaten zur Verantwortung ziehen und eine Veränderung bewirken. Dafür erhält Forensic Architecture einen von 4 Right Livelihood Awards in diesem Jahr. In der Begründung der Jury heißt es, dass die Organisation Technologie und Menschenrechtsarbeit auf eine ganz neue Art und Weise verknüpfe, sagt Ole von Uexküll, Geschäftsführer der Right Livelihood Stiftung.
Forensic Architecture macht diese Arbeit immer zusammen mit den Opfern oder Überlebenden. Und da geht es sowohl um aktuelle Menschenrechtsfälle, aber auch um ganz wichtige historische Arbeit. Nicht zuletzt um den deutschen Völkermord in Namibia, wo sie mit den Nama und Herero zusammenarbeiten.
Zum Hintergrund: Der Völkermord an den Nama und Herero fand ab 1904 unter deutscher Kolonialherrschaft in Namibia statt. Zehntausende Menschen kamen dabei ums Leben. 3 weitere Preisträgerinnen und Preisträger hat die Right Livelihood Stiftung in diesem Jahr ausgewählt. Joan Carling von den Philippinen für ihren Einsatz für die Rechte indigener Völker. Außerdem die Umweltaktivistin Annabella Lemus von der Organisation Justicia Ambiental aus Mosambik, die sich für ökologische Gerechtigkeit einsetzt. Ebenfalls geehrt werden der palästinensische Menschenrechtsaktivist Issa Amro und seine Organisation Youth Against Settlements, so Ole von Uexküll.
Die werden ausgezeichnet für ihren gewaltfreien Widerstand gegen die israelische Besatzung. Issa Amro lebt in Hebron, einer Stadt, wo es sehr viel Gewalt gibt durch israelische Siedler, auch durch die israelische Armee. Und er hat es geschafft, die Menschen dort zu organisieren in verschiedenen Methoden des gewaltfreien Widerstandes.
Ein besseres Lebensmodell für die Menschheit zu finden, das ist die Vision des Right Livelihood Awards. Auch wenn die 4 Preisträger in diesem Jahr alle in sehr unterschiedlichen Themenfeldern engagiert sind, so verbinde sie doch diese Grundidee, findet Ole von Uexküll.
Also für mich, was die Preisträger verbindet, ist einfach, dass sie Mut machen in einer Zeit von so viel Gewalt und Chaos in der Welt. Die Preisträger machen Mut, aber nicht in einem Sinn im Sinne von naivem Optimismus, sondern eher im Sinne wirklich von konkreten Utopien, weil sie mit praktischer Arbeit einfach zeigen, dass Systemwandel für eine friedlichere Welt, für eine gerechtere Welt möglich ist.
Der Right Livelihood Award wurde 1980 von dem deutsch-schwedischen Publizisten und Aktivisten Jakob von Uexküll gestiftet. Weil Uexküll ihn eigentlich im Rahmen der Nobelpreise vergeben wollte, die Nobelstiftung dies aber nicht zuließ, wird der Preis im deutschsprachigen Raum auch Alternativer Nobelpreis genannt. Die diesjährigen Gewinner werden am 3. Dezember in Stockholm geehrt.
Morgen ist ein wichtiger Tag für die europäische Wirtschaft und für die Zusammenarbeit der EU mit China. Die EU-Staaten wollen nämlich darüber abstimmen, ob künftig zusätzliche Zölle auf chinesische E-Autos eingeführt werden. Die EU-Kommission will mit diesen Zöllen die ihrer Ansicht nach unfairen Milliardensubventionen ausgleichen, mit denen wiederum die chinesische Führung ihre E-Auto-Industrie unterstützt. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Monaten alles daran gesetzt, diese Zölle zu verhindern, auch auf Druck der deutschen Autokonzerne. Steffen Wurzel im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Die deutsche Automobilindustrie versucht weiter alles, um die europäischen Ausgleichszölle auf subventionierte E-Autos aus China zu verhindern. BMW, Mercedes und Volkswagen sind in China eng verbunden mit staatlichen chinesischen Autokonzernen. Mercedes gehört sogar zu knapp 20% chinesischen Anteilseignern. Entsprechend befürchten die deutschen Konzerne Vergeltungsaktionen der Führung in Peking. Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie VDA, Hildegard Müller, rief die Bundesregierung auf, bei der Abstimmung über die Zölle in Brüssel morgen mit Nein zu stimmen. Der deutschen Presseagentur sagte Müller, sie sehe das Risiko eines weltweiten Handelskonflikts. Die Position der Bundesregierung bleibt kurz vor der Abstimmung weiter offen.
Wie Deutschland am Freitag abstimmen wird, das befindet sich im Augenblick regierungsintern in der Debatte. Da habe ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts mitzuteilen.
Regierungssprecher Steffen Hebestreit gestern in Berlin. In der Bundesregierung sind es vor allem Finanzminister Christian Lindner und Verkehrsminister Volker Wissing bei der FDP, die gegen EU-Zölle sind. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hat in den vergangenen Monaten versucht, die Zölle auf EU-Ebene zu verhindern. Demgegenüber stehen Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock, beide von den Grünen. Sie wollen Zölle zwar auch möglichst vermeiden, sehen aber mit Blick auf die unfairen Handelspraktiken Chinas kaum eine andere Wahl. Doch selbst wenn die Bundesregierung in Brüssel morgen mit Nein stimmen sollte, um BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen zu schützen, nach Medienberichten dürfte Deutschland von einer Mehrheit der anderen EU-Staaten überstimmt werden. Entsprechend versuchte Regierungssprecher Steffen Hebestreit, die Bedeutung einer möglichen Abstimmungsniederlage schon vorab zu relativieren. Man werde so oder so weiter mit der chinesischen Führung über unfaire Subventionen sprechen.
Es ist mitnichten so, dass wenn man jetzt sich auf Strafzölle einigen würde, konjunktiv, und sie dann in Kraft treten, dass damit das Ende der Gespräche ist.
Chinas Führung subventioniert die E-Auto-Industrie seit Jahren massiv. Deswegen können Hersteller dort ihre Modelle teilweise deutlich unter Marktwert verkaufen, auch nach Europa. Die kommunistische Führung in Peking weist die Vorwürfe zurück und kritisiert die drohenden Zölle. Wirtschaftsfachleute und Experten für den Handel mit China befürworten die Zölle hingegen. Sie seien ausdrücklich kein europäischer Protektionismus, sondern vielmehr gerechtfertigt, so argumentiert etwa Jürgen Mattes vom arbeitgebernahen Institut der Wirtschaft IW. Dem WDR sagte Mattes:
Die Chinesen betreiben Protektionismus, weil sie ihre Autos subventionieren. Das ist am Ende eine Wettbewerbsverzerrung und das beklagt die Kommission zu Recht. Von daher, wenn wir das ausgleichen, versuchen wir ja nur, faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen auf Basis eines sogenannten Level Playing Fields, also zu gleichen Wettbewerbsbedingungen.
Trotz schwächelnder Absätze ist China für die deutschen Autokonzerne der mit Abstand wichtigste Markt. BMW, Mercedes und der Volkswagen-Konzern inklusive Porsche und Audi verkaufen vor allem große SUVs und Limousinen mit Benzinmotor in der Volksrepublik. Mögliche Vergeltungsaktionen der chinesischen Regierung würden die drei kriselnden DAX-Konzerne zusätzlich schwächen.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina und am 14. in München gegen die Niederlande, jeweils in der Nations League. Heute hat Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader dafür bekannt gegeben. Mathis Hohm.
Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht weiter wenig Grund für große Veränderungen im Kader.
Die Gruppe, die bei der EM dabei war, hat sich das verdient, auch immer wieder weiter im Fokus zu sein. Und deswegen haben wir jetzt auch diesmal keine großen Veränderungen, nur kleine.
Und die hauptsächlich wegen Verletzungen. Stürmer Niklas Füllkrug fehlt und so bekommt Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach erstmals die Möglichkeit, sich im DFB-Team zu zeigen.
In der Bundesliga eine sehr gute Leistung gezeigt, ist defensiv extrem verlässlich und hat jetzt auch in Gladbach ganz gut eingeschlagen. Hat sich extrem gefreut über meinen Anruf, dass er dabei ist und hat sich verdient. Seine Reaktion am Telefon war schon mal vielversprechend.
Freuen darf sich auch Torhüter Oliver Baumann aus Hoffenheim. Da die Nummer 1 im deutschen Tor Marc-André ter Stegen lange ausfallen wird, soll Baumann zwischen den Pfosten stehen.
Gerade Olli hat einen herausragenden Start auch jetzt in die Liga und in der Euroleague gehabt, mit sehr vielen guten Spielen, und hat es auch mal verdient, jetzt mal ein Länderspiel zu kriegen. Das wird auch so sein.
Die Alternative wäre auch Alexander Nübel aus Stuttgart ein Spiel zu geben. Jannis Blaswig wurde als klare Nummer 3 in den Kader nominiert. Neben Blaswig kehren auch Serge Gnabry und Antonio Rüdiger in den Kreis der Nationalmannschaft zurück. Am Montag treffen sich alle in Herzogenaurach, bevor es dann zum Nations League-Spiel nach Bosnien-Herzegowina geht.
Und dann darf ich Ihnen noch unsere Sondersendung empfehlen, den Deutschlandfunk Bürger Talk zusammen mit Phoenix vereint und doch geschieden geht der Osten eigene Wege. 21.05 Uhr für insgesamt 90 Minuten. Und das waren die Informationen am Abend. Ihnen noch einen schönen Restfeiertag wünscht Tobias Oehlmeier. Tschüss, auf Wiederhören.